Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
Eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, ganz genauer gesagt aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Wir sitzen heute hier zu viert und ich beginne wie immer mit der Vorstellung von Moritz, unserem neugierigen, fragestellenden Studiosus.
Schönen Abend.
Sebastian, dem weltbesten Assistenzarzt in unserer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Hallo.
Ich bin Ismene. Manche sagen, die weltbeste neue Fachärztin
in der Klinik für
Psychiatrie.
Sagen,
ja. Sagen alle?
Ja,
alles wusste ich
ja.
Okay, wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier, Professor Dr. Klaus Normann. Er ist viele Dinge. Er ist Oberarzt auf unserer Station für affektive Störungen, für Depressionen und chronische Depressionen. Er ist auch geschäftsführender Oberarzt und er ist in der Forschung in verschiedenen Gebieten wahnsinnig aktiv. Und wir haben ihn heute eingeladen, um über eines seiner Spezialgebiete, nämlich Hirndoping, zu sprechen. Hallo Klaus.
Hallo.
Möchtest du selber noch was zu deiner Person sagen, weil ich das jetzt eher kurz gefasst habe?
Ich glaube, das hast du schon gut zusammengefasst.
Dankeschön.
Ja, dann legen wir los. Wie immer in unserem Podcast startet man ja gerne mit drei Oder-Fragen, um 100% der Persönlichkeit zu erkennen. Heute sind unsere Fragen ein bisschen aufs Thema Hirndoping gepolt. Mal gucken, ob das durchkommt oder nicht. Ich habe die Ehre anzufangen. Erste Frage, putschen, pitchen oder Piano?
Putschen.
Ja. Die Revolution.
Deshalb sind wir doch hier, oder nicht?
Ja.
Okay, meine Oder-Frage folgt. Kaffeesahne, Sahneschnitte oder abgesahnt?
Kaffeesahne.
Wirklich?
Okay.
Na klar.
Lieber als Milch?
Ja,
oder?
Genau. Ich finde das auch ein ganz...
Ich finde, es schmeckt deutlich cremiger.
Ah.
Wie aus den kleinen Döschen.
Ja.
Aber das darf man heute nicht mehr machen, weil das...
Und wie viele davon?
Ja. 2 bis 3.
Ja, also schon auch ein bisschen was. Okay.
Mhm. Ich bin immer total frustriert, wenn es die gibt, so
ja.
Kaffee.
Finde ich auch. Das ist immer so...
Das ist dann keine echte Kaffee-Experience, das finde ich auch.
Nee. Mhm. Ja. Ich habe auch noch eine. Hochkonzentriert, tief gestapelt oder mittelmäßig durchgeschlafen?
Hä?
Ich habe es auch nicht verstanden. Ich lese es hier nur vor, wie bei der Weihnachtsfeier.
Ja, hochkonzentriert.
Wie
passt
immer.
Auch zu heute.
Klar.
Das ist ein sehr guter Einstieg.
Moritz, magst du uns doch diese Frage erklären?
Nein, da gibt es keine Erklärung. Es ist einfach, es geht um den Impuls.
Um den Impuls.
Ja. Und Klaus hat ja gesagt, hochkonzentriert. Also ist alles richtig.
Mhm.
Super. Perfekt. Klaus, kennen wir dich jetzt zu 1.000.000%?
Auf jeden Fall.
Gut, dann gibt es da nichts mehr hinzuzufügen.
Nee.
Gut.
Klaus, was ist eigentlich Hirndoping?
Ja, also die Frage habe ich irgendwie erwartet.
Oh Mann.
Also was ist Hirndoping? Hirndoping im engeren Sinn ist der Gebrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit bei ansonsten gesunden Menschen. Und das ist eben äquivalent zum Sportdoping gemeint. Englisch heißt Neuroenhancement, bedeutet im Wesentlichen das Gleiche. So ein weiterer Begriff ist alles, was man einnehmen kann oder sonst anstellen kann, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern, aber eben mit diesem Ziel wirklich die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Also hier auf dem Tisch stehen Colas und ich sage jetzt nicht die Marke, haben sie vorher im Foto schon versteckt. Im weitesten Sinn könnte man das auch als Hirndoping bezeichnen, aber eigentlich eng genommen ist es schon die Einnahme von Medikamenten. Wenn man es anders definiert, dann fasert dieser Begriff wahnsinnig aus, dann ist jede Tasse Kaffee auch Hirndoping, ja, die man jetzt am Schreibtisch trinkt, um sich besser konzentrieren zu können. Oder jede Koffeintablette, die man verschreibungsfrei auch in der Apotheke kaufen kann. Und ich denke, man kann dieses Phänomen besser fassen, wenn man es wirklich als verschreibungspflichtige Medikamente definiert.
Und welche Substanzen oder welche Medikamente dann in dem Fall werden da typischerweise dann so verwendet?
Ich denke, es gibt 2 Medikamente, die da die Hauptrolle spielen. Das erste ist Methylphenidat, also Ritalin, was sonst bei der ADHS verwendet wird. Und das andere Medikament ist Modafinil. Das ist ein Medikament, was mit Markennamen Vigil heißt. Und wie der Name schon andeutet, geht es darum, die Vigilanz zu erhöhen, also Müdigkeit zu bekämpfen. Das ist ein Medikament, was ansonsten nur ein ganz kleines Einsatzgebiet in der Psychiatrie hat. bei der Behandlung von der Narkolepsie, also von einer bestimmten Schlaferkrankung, die mit mehr Schlaf einhergeht.
Mhm. Ich habe mich das schon immer gefragt, wie kommen eigentlich diese Menschen an die Medikamente? Weil wenn wir hier mit Methylphenidat in der ADHS-Behandlung arbeiten, dann ist das ja mit Betäubungsmittel, Buch und strengen Kontrollen belegt. Also woher kriegen denn dann die Schüler oder Studierenden, die das zum Hirndopen nutzen, überhaupt die Tabletten?
Ja gut, im Wesentlichen besorgen die sich wahrscheinlich von Kumpels auf dem Schulhof oder Studenten oder Studierende besorgen sich von anderen Studierenden, die es halt verschrieben bekommen, weil sie an ADHS leiden oder möglicherweise das vorgeben, an ADHS zu leiden. Es gibt sicher auch noch einen Schwarzmarkt, wo man es so kaufen kann. Irgendwas, was halt aus dem Ausland eingeführt wird oder möglicherweise sogar selbst synthetisiert ist. Modafinil ist nicht BTM-pflichtig.
BTM ist Betäubungsmittel.
Betäubungsmittelpflichtig. Das wird sicherlich auch viel von Hausärzten verschrieben, vermutlich. Das ist eher nicht so bekannt, denke ich, und eher so im Bereich von Jugendlichen oder von Studenten weniger verbreitet. Das ist eher so im Bereich von Berufstätigen, glaube ich, verbreitet. Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Medikamente, die da streng genommen auch reinfallen würden. Zum Beispiel Medikamente gegen Demenz, wobei da die Wirksamkeit so gering ist, dass sich das nicht so wirklich durchgesetzt hat. So im Bereich von Musikern noch sehr verbreitet zum Beispiel sind Beta-Blocker gegen Lampenfieber, gehört streng genommen auch zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, weil man einfach besser spielen kann, als wenn man Geiger ist oder sowas, weil man besser spielen kann, wenn man halt nicht so zittert. Das ist vermutlich relativ verbreitet und das hat auch keinen so schlechten Ruf und ich glaube, das wird einfach verschrieben von den Ärzten.
Sprechen wir denn von einem Randphänomen oder würdest du sagen, Hirndoping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
Also ich glaube, in der Mitte der Gesellschaft ist es nicht. Es wird viel diskutiert. Seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, habe ich wahnsinnig viele Einladungen für Interviews, für Fernsehsendungen, für alles Mögliche, für irgendwelche Symposien bekommen. Das ist was, was die Leute schon irgendwie umtreibt. Manchmal denke ich mir auch ein bisschen zu viel umtreibt. Möglicherweise könnte man da Leute auch auf Ideen auch bringen, wenn man zu viel drüber redet. Also dann lassen wir es jetzt gut sein.
Dann endet die Folge jetzt.
Aber Mitte der Gesellschaft kann man vermutlich nicht sagen. Also es gibt mehrere Untersuchungen, die geguckt haben, wie das in Deutschland ist. Also das Phänomen kommt wie viele andere Phänomene auch aus den USA. Da gab es schon so um die 2000er, Anfang der 2000er Jahre solche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass 15-20% aller US-College-Studenten solche Medikamente einnehmen, was weit über eben der Häufigkeit von der ADHS liegt. Und dann hat man eben in den letzten Jahren in Deutschland mal geschaut. Also die größte Untersuchung, die gemacht wurde, ist der DRK Gesundheitsreport. Das ist von der Krankenkasse eben der DRK. Und die kommen auf so eine Häufigkeit von 2-3% bei Berufstätigen. Also die haben nur unter Berufstätigen geschaut. Das ist jetzt prinzipiell, klingt nicht so viel, aber wenn man das hochrechnet, kommt man halt auch auf 1 Million. Und aber Kern der Gesellschaft ist es jetzt mal sicher nicht. Mhm. Dann gibt es noch eine Studie aus Mainz vom Klaus Lieb, vom dortigen Psychiatriechef, bei Schüler und Studenten. Der kommt auf eine Wahrscheinlichkeit oder auf eine Häufigkeit von ungefähr 1%. Und dann gibt es noch eine Arbeit, die ich nach wie vor äußerst gern zitiere, die von der hier anwesenden Ismene im früheren Leben als Journalistin gemacht wurde und die wirklich gut ist, finde ich, nämlich eine Online-Umfrage bei Freiburger Medizinstudierenden und da kommt sie auf die höchste Prävalenz, nämlich 4-5%, was durchaus auch Sinn machen würde, weil wahrscheinlich Medizinstudierende durchaus da eine gewisse Affinität zu haben, die denn vielleicht durchaus der Meinung, dass man Medikamente auch mal einnehmen könnte und haben vielleicht auch besseren Zugang dazu.
Mhm. Also ich bin immer noch ein bisschen geschockt von den 20% aus den USA.
Mhm. Das ist ja schon
echt heftig.
Ja, wobei das schon kritische Zahlen sind.
Ein bisschen hochgegriffen vielleicht.
Mir ein bisschen hochgegriffen zu sein.
Weil die USA, glaube ich, ja schon grundsätzlich anders funktionieren als wir. Das sieht man ja an der Verschreibung von Schmerzmitteln zum Beispiel, die man ja in Großpackungen im Supermarkt einfach kaufen kann.
Ja, ich denke, so ein technisches Denken ist da viel mehr verbreitet, dass man halt alles macht, was irgendwie funktionieren könnte, theoretisch. Und ich denke, jetzt ethische Bedenken oder Fairness, der Fairness-Gedanke ist da deutlich weniger verbreitet. Insofern kann es schon sein.
Aber es klingt auch so ein bisschen durch, dass man es so richtig genau noch nicht weiß in Deutschland, oder? Also so richtig viele Untersuchungen scheint es noch nicht
also
zu geben.
Ja, also es ist halt total schwierig, ne? Wenn man Leute fragt, nehmen sie prinzipiell illegal ein betäubungsmittelpflichtiges Medikament ein und wo haben sie das überhaupt her und nehmen sie es ein, dann wird kein großer Prozentsatz sagen, ja klar, mache ich.
Ja.
Deshalb hat zum Beispiel der Klaus Lieb in seiner Studie, wo die geringste Prävalenz auch rauskommt, ein ganz kompliziertes Verfahren verwendet, was erwünschte Antworten vermeiden soll und wirklich extrem anonym ist. Also da kann man unter keinen Umständen irgendwie nachverfolgen, was die Schüler oder Studenten da angekreuzt haben, aber dann kommt er letztlich auch auf die geringste Wahrscheinlichkeit.
Was ich auch noch spannend fand jetzt gerade, das ist aber tatsächlich dann ja ein relativ junges Phänomen, ne? Wenn es so Anfang der 2000er, das ist ja wirklich was es noch nicht so lange gibt dann. Oder war es vorher einfach nie Thema und man hat nicht drüber gesprochen?
Also ich habe das mal mit dem Herrn Berger besprochen, vielmehr der Herr, also mein ehemaliger Chef oder unser aller ehemaliger Chef, mit Ausnahme von dir, der jetzt ja schon in Rente ist und eher frühere Zeiten auch überblicken kann. Der hat gemeint, ja, was wollen Sie denn? Das ist doch kein neues Phänomen. Also als ich studiert habe, da haben alle Captagon genommen. Captagon ist ein amphetaminhaltiges Hustenmittel. Das war da völlig normal und gerade im Medizinbereich auch weit verbreitet. Ich denke, früher ist einfach kein so großes Aufheben drum gemacht worden und es war wahrscheinlich in der nicht-medizinischen Teil der Gesellschaft deutlich weniger verbreitet.
Du sprichst schon so ein bisschen die Substanzklasse der Amphetamine an. Die heute verwendeten Substanzen, die du jetzt genannt hast, Methylphenidat und Modafinil, wie wirken die denn?
Ja, Methylphenidat ist ein Dopaminwiederaufnahmehemmer, erhöht bestimmte Neurotransmitter im Gehirn. Da weiß man so einiges drüber, wie es wirken kann. Bei Modafinil ist es letztlich wirklich unklar. Da gibt es verschiedene Hypothesen zum Wirkmechanismus, von denen letztlich keine so richtig überzeugend ist. Es könnte sein, dass es relativ ähnlich wie Kaffee wirkt, aber halt länger und intensiver. Aber es ist unklar.
Nochmal für die Hörer, die wenig Vorwissen über Neurotransmitter haben, also Dopaminwiederaufnahmehemmer sorgt dafür, dass mehr Dopamin quasi da ist. Und das heißt also im Endeffekt, während man versucht zu lernen, hat man dann mehr Belohnungstransmitter oder wie könnte man das vielleicht sagen?
Könnte ein Sinn sein. Grundsätzlich, wenn man sich diesem Thema nähern will, also jetzt so von der neurophysiologischen Warte aus nähern will, muss man mehrere Phänomene unterscheiden. Das eine ist Lernen an sich und das andere ist Aufmerksamkeit. Die Substanzen, die heute im Gebrauch sind, erhöhen vor allem die Aufmerksamkeit. Also um lernen zu können, das weiß jeder von sich selber, um irgendwas konzentriert machen zu können, muss man aufmerksam sein. Ne? Wenn ständig das Telefon klingelt, wenn man an irgendwas anderes denkt, wenn man nicht ausgeschlafen ist zum Beispiel, dann kann man halt nicht gescheit lernen. Und die Medikamente, die da im Gebrauch sind, die erhöhen die Aufmerksamkeit. Noch schöner wäre es, wenn man Lernen verstärken würde, dass man Lernen an sich verstärkt. Dieses ist prinzipiell nicht unmöglich, aber schwierig. Also man weiß sehr gut, wie Lernen prinzipiell funktioniert. Also das hat was mit Potenzierung im Gehirn zu tun, mit einem Phänomen, das synaptische Plastizität heißt. Die Mechanismen von diesem Phänomen sind ganz gut verstanden. Und das ist eine relativ komplizierte biochemische Kaskade. Und da gäbe es schon einige Elemente, die man prinzipiell auch medikamentös verstärken könnte. Das ist auch versucht worden zum Teil, hat aber nicht so wirklich richtig gut geklappt, außerhalb von Hirnschnitten von Ratten. Zum Beispiel hat sich Eric Kandel, das ist ein Nobelpreisträger für Medizin, der diese viele Anteile dieser Lernkaskade auch mit entdeckt hat, nach seiner Pensionierung selbstständig gemacht und hat eine Firma gegründet, um solche Medikamente letztlich auf den Markt zu bringen. Ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder sowas und letztlich ist noch keins dieser Medikamente jemals auf den Markt gekommen. Das liegt möglicherweise daran, dass die Firmen sich da nicht die Finger schmutzig machen wollen, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass es bei Menschen aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig funktioniert.
Das heißt also, die erreichbaren Ziele von Neurodoping wären dann mehr Aufmerksamkeit, mehr Wachheit vielleicht, dass man einfach länger am Stück lernen kann. Und funktioniert denn das gut mit den Medikamenten? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, ob man dann überhaupt besser gelernt hat am Ende?
Ja, schwierig. Also vielleicht zum Einstieg der Beantwortung dieser Frage eine kleine Anekdote vor. auch jetzt schon vor ein paar Jahren hat das Stadttheater Freiburg mal so eine Veranstaltung gemacht, die hieß Pimp Your Brain. Da kamen Schüler und Schülerinnen mal so ein Jahr lang zu verschiedenen Experten, haben sich über diese Themen ausgetauscht. Ich war da der Zuständige für das medikamentöse Hirndoping. Und am Ende dieses Jahres haben wir mal mit über 18-jährigen Teilnehmern dieser Gruppe so einen kleinen Selbstversuch gemacht und haben Modafinil und Placebo-Tabletten gegeneinander getestet. Bei diesen über 18-Jährigen, muss ich immer dazu sagen, also keine minderjährigen Schüler. Und haben so einfache Lernaufgaben gemacht. Zum Beispiel ein Stern abzeichnen, nachzeichnen in einem Spiegel. Also man sieht nicht das, was man wirklich macht, sondern man sieht seine Handlung im Spiegel. Das ist relativ schwierig, hat aber eine schnelle Lernkurve. Also man lernt da ziemlich schnell, wie es funktioniert. Und da haben vielleicht, keine Ahnung, 6 oder 7 Leute teilgenommen und schon bei dieser wirklich wahnsinnig kleinen Fallzahl gab es einen ganz großen, signifikanten Unterschied bei denen, die Modafinil eingenommen haben. Also da hat es super gut geklappt. Es kann vielleicht daran liegen, dass das auch viele Theaterleute waren, die vielleicht notorisch spät aufstehen, wenig schlafen, keine Ahnung, oder geschlafene Schüler waren, keine Ahnung, weiß es nicht, aber es hat erschreckend gut funktioniert. Das deckt sich nicht so ganz mit der Studienlage, die ist relativ schlecht. Also für Methylphenidat, fürs Ritalin, gibt es im Wesentlichen so Single-Shot-Studien. Also man gibt das Medikament einmal, macht dann irgendwelche Tests und vergleicht es gegen Placebo. Und das ist ja nicht der normale Anwendungsweg, sondern die Leute nehmen das eher länger oder wiederholt ein zumindest. Und bei diesen Studien kommen so ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Also manchmal wird das Lernen deutlich besser oder die Aufmerksamkeit deutlich besser. Manchmal bleibt es gleich und es tut sich gar nichts. Es gibt Studien, wo es beim ersten Versuch besser war, beim zweiten wieder schlechter. Es gibt welche, wo das Lernen an sich verschlechtert wird. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite gibt es da. Beim Modafinil ist es ein bisschen besser. Da gibt es auch in letzter Zeit ziemlich viele gute Studien, die doch einen deutlichen Effekt zeigen. Was es grundsätzlich nicht gibt, ist so eine Real-Life-Studie, ne, wo man wirklich bei Leuten, die irgendwas Neues lernen, das Medikament mal ein paar Mal hintereinander einsetzt und dann guckt, wie der Lernerfolg war. Zum Beispiel bei Examenskandidaten in irgendeinem Fach oder wir hatten mal überlegt, so eine Studie zu machen, wo Leute Japanisch lernen oder irgendwas, was man einfach überhaupt nicht kann. Sowas gibt es meiner Ansicht nach nicht wirklich. Es gibt so eine ähnliche Studie an Schachspielern, die der Klaus Lieb in Mainz gemacht hat. die so uneinheitliche Ergebnisse letztlich gezeigt hat. Also die Studienlage ist relativ schlecht. Was man aber sagen muss, ist, dass halt die Prävalenz, also die Häufigkeit der Einnahme schon hoch ist. Und es kann schon sein, dass da so die Praxis die Forschung einfach überholt. Und wenn es so viele Leute einnehmen, dann wird es vermutlich auch was helfen. Also dass es jetzt nur ein Placebo-Effekt ist, glaube ich irgendwie auch nicht.
Was sind denn deine Erfahrungen? Was für Altersgruppen nehmen eigentlich das hauptsächlich oder welche Altersgruppen machen Neurodoping?
Also in Studien kommt immer raus, dass es schon eher jüngere Leute sind. Also Schüler und Studenten sind die klassische Zielgruppe. Insbesondere eben Studierende. Und dann, also ich hätte immer gesagt, es sind Leute, die unter einem starken Stress stehen, die zum Beispiel Projekte zu Ende machen sollen. Also keine Ahnung, Architekten oder Leute, die nachts arbeiten. Also der Klassiker wären zum Beispiel Börsenmakler, die irgendwie gucken müssen, wie die Börse in New York oder in Japan so tickt und das nachts vor allem machen müssen. Das hätte ich immer gedacht, sei so. In dieser vorher erwähnten DRK-Studie kommt raus, dass es bei den Berufsgruppen ziemlich gleich verteilt ist, also Arbeiter und Selbstständige und Angestellte sind da völlig gleich verteilt. Es gibt schon auch da diese Tendenz zu eher jüngeren Leuten, aber also die einzige Berufsgruppe ist ein blöder Witz, aber muss an der Stelle einfach gesagt werden, die einzige Berufsgruppe, die eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit hat, solche Medikamente einzunehmen, sind Beamte in der DRK-Studie.
Das ist leider so. Wie kann man sich denn das erklären?
Das war ja das Klischee, was da bedient wird.
Genau, die Gründe lassen wir in den Köpfen der Hörer entstehen, oder?
Ja, es gibt ja ganz verschiedene Beamte.
Genau, richtig.
Was ich immer ein bisschen spannend finde, ist, kann man so ein bisschen beschreiben, so was ist denn die Motivation von den Leuten? So, ist es eher die Angst davor zu versagen oder ist es wirklich so dieses, ich will mich besser machen?
Ich denke, das ist unterschiedlich. Also,
teils.
Ich glaube, bei vielen ist es schon die blanke Panik. Na, also vor einer Prüfung zu sein, Klausuren schreiben zu müssen, ich denke, das ist der Klassiker des Einsatzes von sowas. Vielleicht Dinge auch machen zu müssen, lernen zu müssen, die einem eigentlich gar nicht so ganz übermäßig interessieren. Mhm. Ich denke, Leute, die eher so nach Selbstvervollkommnung streben, die würden, glaube ich, eher meditieren, Bücher lesen oder sich sonst irgendwie vervollkommnen. Ich denke, die neigen eher weniger zu so rapiden Methoden wie Medikamenteneinnahmen.
Wie siehst du das denn? Ist das dann quasi eine Selbstmedikation von dieser blanken Panik, wenn man Modafinil oder Methylphenidat einnimmt, oder ist das ein Missbrauch von Medikamenten?
Nein, das ist schon ein Missbrauch. Also ich denke, die blanke Panik könnte man auch anders bekämpfen und das ist auf jeden Fall ein Missbrauch. Klar, das ist einfach das Gleiche wie Doping bei der Tour de France.
Wenn wir von Missbrauch sprechen, dann heißt es ja auch immer, davon gehen irgendwelche Gefahren aus. Gibt es denn Risiken, die mit der Einnahme von solchen Medikamenten verbunden sind?
Also ich finde, genau diese Frage ist immer der ganz zentrale Punkt, wenn man über dieses Thema spricht. Natürlich sind es zentral wirksame Medikamente, Ritalin, Modafinil oder was auch immer, wirkt im Kopf. Das sind Medikamente, die auch prinzipiell Nebenwirkungen haben. Ritalin kann ja alles Mögliche machen, kann die Stimmung verschlechtern, kann in Überdosierung dazu führen, dass Extremitäten absterben. Also es hat eine ganze Menge Nebenwirkungen. Normalerweise wird aber eher in geringeren Dosen und eher selten eingenommen, sodass eigentlich möglicherweise gar nicht so viele medizinische Folgen zu fürchten sind. Beim Modafinil ist es auch so, dass das Medikament eigentlich relativ gut verträglich ist und dass so viele medizinische Gefahren von dem gar nicht ausgehen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Alkohol oder Nikotin um Welten gefährlicher ist, als hin und wieder Modafinil einzunehmen. Und ich denke, mit so einer, also man kann nicht quasi analog zur Zigarettenpackung wo irgendwelche furchtbaren Bilder aufgemalt sind, jetzt davon abschrecken. Das ist einfach auch nicht so. Und wenn man über Hirndoping redet, dann muss man in den ethischen Bereich gehen. Und nur mit medizinischen Risiken kann man das nicht begründen. Das andere Problem ist Sucht. Das würde wahrscheinlich als nächste Frage kommen, würde ich mal.
Richtig.
Mutter vom Brot.
Ich hatte schon eine Formulierung.
Rein prinzipiell könnte theoretisch eine Sucht ausgelöst werden bei solchen Medikamenten. Allerdings spricht auch nicht so wahnsinnig viel dafür, dass es wirklich so ist. Also wir haben ja hier in der Klinik auch eine Suchtstation. Soviel ich weiß, ist weder hier noch bei den meisten anderen Kollegen, die in diesem Feld tätig sind, sind jemals Patienten aufgetaucht, die wirklich eine Sucht entwickelt haben infolge von Hirndoping. Die allgemeine Meinung in der ADHS-Therapie geht auch dorthin, dass Ritalin nicht süchtig macht. Also man ist ja zum Beispiel davon abgekommen, so Einnahmepausen am Wochenende zu machen oder über die Ferien zu machen, weil es einfach nicht süchtig macht. Was eher zu vermuten wäre so eine psychologische Abhängigkeit in dem Sinn, dass man so das Gefühl hat, oha, das wirkt und ich kann jetzt überhaupt keine Aufgaben mehr erfüllen, ohne vorher irgendwas einzuwerfen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber solche Patienten tauchen einfach nicht auf. Also es wäre schön, mal welche zu sehen, aber man sieht einfach nie welche.
Bevor wir gleich nochmal auf die Ethik zurückkommen, würde ich nochmal einhaken. Das ist ja total interessant, was du sagst. Man kann jetzt nicht die medizinischen Nachteile quasi als Abschreckungsmethode verwenden, weil wir da ja auch in Konflikt kommen würden, oder? Weil die Medikamente haben ja ihren Einsatz in der ADHS-Behandlung, in der Narkolepsie-Behandlung. Und wenn wir jetzt sagen würden, die sind wahnsinnig gefährlich, dann haben wir ja wiederum an der Stelle ein Problem, dass die Patienten, die brauchen, sie auch nicht nehmen würden. Es ist ja echt ganz tricky, weil sonst würden wir natürlich jetzt gerne einfach hier einen Punkt machen und sagen, die sind wahnsinnig gefährlich, die darf man auf gar keinen Fall einnehmen. Aber was ich mich noch frage, ist, ob es nicht doch sekundär wiederum wahnsinnig gefährlich werden kann, die auf diese Weise selbstständig zu missbrauchen. Weil wenn ich jetzt 2-3 Nächte durchlerne, nicht schlafe, nicht esse, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form gesund sein soll.
Ja, also die Hauptnebenwirkung von Modafinil sind eben Schlafstörungen. Und klar, natürlich ist auch der Sinn davon, dass man Modafinil einnimmt, eben weniger zu schlafen, mehr Zeit zu haben zum Lernen. Andererseits wird Schlaf von vielen Menschen restlos überschätzt und ich glaube, da geht jetzt keine wirkliche Lebensgefahr von aus, mal 2-3 Nächte nicht zu schlafen. Was man allerdings schon sagen muss, ist, dass Schlaf für Lernen ausgesprochen wichtig ist. Und also da gibt es ganz viele Studien, dass man eben im Schlaf lernt, dass Gedächtnisinhalte nochmal im Gehirn abgespielt werden und dann ins Langzeitgedächtnis kommen. Und wenn man halt medikamentös den Schlaf unterdrückt, dann läuft es diesem erwünschten besseren Lernen natürlich völlig entgegen. Also ganz ohne Schlaf wird man nicht auskommen, weil man auch sagen muss, dass jetzt zum Beispiel Modafinil jetzt nicht so potent ist, dass man jetzt überhaupt nicht mehr schlafen muss. Also das braucht man halt irgendwann. Holt sich der Körper halt seinen Schlaf. Ne?
Wobei, jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen, du hast ja vorhin den Fall skizziert, dass wir dann viele Leute haben, die aus Angst eben zum Neurodoping greifen. Und angenommen, wir haben da jetzt irgendwie eine starke Angst, dann können wir ja fast ein bisschen davon ausgehen, dass da auch eine erhöhte Vulnerabilität für psychische Erkrankungen vorliegt, zum Beispiel. Ne? Und jetzt reden wir immer ganz viel hier über das Stressvulnerabilitätsmodell und so 2-3.
Einer von uns redet immer.
Wir haben auch schon länger nicht mehr geredet eigentlich.
Genau, so 2-3 durchgemachte Nächte, das klingt für mich schon nach einer Menge Stress für den Körper und fürs Gehirn. Ist das nicht dann doch irgendwo auch ein bisschen gefährlich, dass wir vielleicht auch die Psyche stark belasten dadurch?
Ja gut, aber wenn wir bei diesem prototypischen Einnehmer von Hirndoping sind, dann ist es ja jemand, der eh schon in einer Stresssituation ist. Also ja, zum Beispiel ein Medizinstudent vor dem Examen. Aber ich meine, wir alle haben Medizin studiert oder
tun es noch. Ja.
Sind noch dabei und haben solche Prüfungen schon mitgemacht. Da ist jeder maximal gestresst und die meisten entwickeln da keine psychische Erkrankung. Dadurch,
ja.
Ne?
Also,
dazu eine andere Folge.
Genau. Letztendlich muss man aber sagen, ist das ja ein bisschen spekulativ, was wir da gerade sagen. Mhm. So richtig weiß man es natürlich nicht,
genau,
was passiert, wenn man es langfristig und intensiv betreibt.
Also man muss klar sagen, dass die ganzen Studien, die zu diesen Medikamenten gemacht wurden, also die Zulassungsstudien, natürlich nicht bei Gesunden gemacht worden sind, sondern bei Kranken. Also die Medikamente sind zugelassen für bestimmte Erkrankungen und da sind die Studien gemacht worden und da weiß man, welche Nebenwirkungen diese Medikamente haben. Auch bei einem bestimmten Einnahmeschema, bei einer bestimmten Dosis. Was im Hirndoping gemacht wird, wird bei nicht zugelassenen Indikationen gemacht, es wird bei Gesunden gemacht, es wird auch in unterschiedlichen Dosierungen verwendet als diese zugelassenen Dosierungen. Meistens sind die niedriger, aber ganz sicher weiß man es auch nicht. Und ganz streng genommen gibt es natürlich keine Zulassungsstudien. Was mich immer, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, was mich wirklich auch entsetzt, ist auch, dass so viele Leute ganz offensichtlich bereit sind, zentral wirksame Medikamente zu schlucken. Ich bin Oberarzt von der Depressionsstation. Ich red mir jeden Tag den Mund fusselig, um wirklich kranke Menschen dazu zu bringen, Medikamente zu nehmen, die prinzipiell auch wirksam sein können. Gerade im Bereich von Psychopharmaka werden Medikamente einfach chronisch nicht genommen. Dann gibt es diese Non-Compliance. Und in einem Gebiet, was gar nicht wirklich getestet ist und wo auch wirklich die Evidenzlage, dass das Ganze auch funktionieren kann, relativ schlecht ist, dann nehmen die Leute völlig freiwillig die Medikamente ein. Das ist schon ein bisschen bizarr auch.
Ja. Definitiv. So, Klaus, warum sollten wir nicht alle Neurodopen?
Bist ja Mitglied der Ethikkommission. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal fallen lassen. Ne? Da kannst du doch bestimmt besonders Zustellung nehmen.
Ja, warum sollten wir das nicht machen? Also vielleicht kann man so anfangen, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da war mir das ganz klar, natürlich, das ist Doping, das ist Tour de France und kein Mensch guckt mehr die Tour de France, weil es total unethisch ist und weil das alles irgendwie Quatsch ist, was die da machen und unmoralisch und das muss doch völlig einleuchten, dass es so ist. Ne? Und dann war ich so bei verschiedenen Symposien eingeladen und da war ich dann plötzlich konfrontiert mit sehr intelligenten Leuten, die sehr intelligente Argumente für Hirndoping gebracht haben. Und es ist nicht so einfach zu sagen, man soll es nicht tun. Also man soll viele Sachen nicht tun, dennoch machen die meisten Leute auch verbotene Dinge oder unmoralische Dinge. Und es gibt eine große Strömung auch in der Medizinphilosophie, in der Medizinethik, die sehr intensiv dafür sind, solche Medikamente einzunehmen. Also es gibt ein ganz einflussreiches Nature Paper, also in so einem sehr berühmten Journal, von einem Verbund von Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Das heißt Towards a Responsible Use of Neuroenhancing Drugs. Und das gibt es auch in der deutschen Version. Das ist das Abschlusspapier eines BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, geförderten Projektes, was auch im Wesentlichen für Hirndoping ist. Ne? Und wenn man es ablehnt, muss man auch wissen, was die Befürworter sagen. Und diese Argumente sind auch nicht so ganz schlecht. Also zum Beispiel, man nehme einen Hirnchirurgen. Ne? Um einen Hirnchirurg, wenn der gut und lange operiert, dann rettet er Menschen. Also ganz platt gesagt. Ne? Wenn der einen kleinen Fehler macht und irgendeine Arterie durchschneidet, dann gibt es ein Desaster. Wenn der um 17 Uhr müde ist, dann kann er weniger Menschen operieren. Sonst wäre schön, wenn er bis 21 Uhr operieren könnte. Und der muss immer hochkonzentriert bei der Sache sein. So einen Hirnchirurgen auszubilden kostet Hunderttausende von Euro, dauert, bis der selbstständig operieren kann, 15, 20 Jahre. Und wenn es jetzt, so argumentieren die Befürworter von dem Ganzen, wenn es jetzt ein Medikament geben würde, was die Leistungsfähigkeit dieses Menschen steigern würde, was der freiwillig einnimmt und was dem nicht schadet, dann wäre es nicht nur erlaubt, dass der das einsetzt, sondern dann wäre es sogar moralisch geboten, dass der das einsetzt.
Wow.
Mhm. Ja, das ist sowas, wo man dann so ein bisschen ins Stolpern schon mal kommt.
Mhm.
Und dann gibt es so Argumente wie, ja, mein Körper gehört mir. Ja, was ist denn der Unterschied, wenn wir in ein Fitnessstudio gehen, wenn Leute ihren Body vervollkommnen, wenn Frauen ihre Brust operieren lassen? Was ist denn da der Unterschied, um Himmels Willen? Oder sich Botox spritzen lassen? Was ist der Unterschied zu dem, wenn jemand versucht, seinen Geist zu vervollkommnen sozusagen? Das ist doch eigentlich moralisch sogar höher stehender, als jetzt seine Muskeln aufzupimpen. Ja, ist auch nicht ganz unrichtig, ne?
Ja, wobei, also da fällt mir ja sofort irgendwie ein, auch wenn so ein Neurochirurg viele hunderttausend Euro gekostet haben mag in der Ausbildung, man hat ihn doch nicht gekauft. Und dass dem sein Körper dann um 17 Uhr auch einfach mal platt ist, ist doch eigentlich auch ein natürlicher Schutz für den Neurochirurgen.
Wenn er dann auch so eigene Grenzen zu kennen
fit geputscht wird bis 21, der arme Mensch, oder? Also
ja. Ja gut, aber wenn er sich selbstständig aus eigenem Willen dafür entscheiden würde, dann könnte er das natürlich machen. Und wenn es eben ein Medikament geben würde, was wirksam ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben nicht schadet, dann wäre es die eigene Entscheidung. Ne?
Ja, aber dann gibt es bald keine Neurochirurgen mehr, die das auch ablehnen wahrscheinlich. Ne?
Ja klar, dann müsste es halt so sein, dass die Neurochirurgen, die es ablehnen, es halt einfach nicht nehmen. Ne?
Aber die kommen ja unter Druck,
das
oder?
Das ist eben genau der Punkt. Ne? Ja. Also sowas geht sehr schnell in so einen impliziten oder expliziten Zwang über. Also wenn jetzt der eine das macht, der Kollege das macht, dann und sag mal, es würde wirken, theoretisch, es würde gut wirken, dann fragt man sich natürlich schon, warum der andere das nicht macht. Und gerade in solchen Konkurrenzsituationen ist das schon ein Punkt. Also es gibt auch in Nature eine andere Publikation, die heißt Professor's Little Helper, die sich speziell damit beschäftigt, mit Hirndoping im Forschungsbereich, vor allem im medizinischen Forschungsbereich, weil also da haben die auch so eine Umfrage zugemacht, wo ganz, ganz viele Leser dann geschrieben haben, dass sie selber tun und dass dieses Phänomen gerade in sowas Kompetitivem sehr, sehr verbreitet ist. Also man schreibt DFG-Anträge, man schreibt Papers, man kämpft auch gegen im Wettstreit mit anderen Leuten und da wird es dann überhaupt nicht mehr freiwillig möglicherweise. Und das kann man da immer so weiterdenken. Also wo Einnahme auch heute schon nicht freiwillig ist, ist zum Beispiel im US-Militär. Also bei Modafinil ist es so, dass das einen riesigen Umsatz hat, also es wird tonnenweise produziert für eine zugelassene Indikation, die wirklich minimal ist. Also Narkolepsie ist eine wahnsinnig seltene Erkrankung. Und der Hauptabnehmer für Modafinil ist das US-Militär. Und da ist es durchaus auch Pflicht für Piloten, die zum Beispiel in Ramstein starten und dann irgendwelche Angriffe in Syrien oder sonst wo fliegen, dass sie es nehmen. Weil das sind Langstreckenflüge, das sind Einsätze, wo man wirklich konzentriert sein muss, um eben den Richtigen zu treffen und nicht den Falschen. Und da ist dann keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Und wenn man es ganz konsequent weiterdenken würde und es eben, also immer vorausgesetzt, es gäbe solche Medikamente, die wirklich gut wirksam sind, dann wäre natürlich auch nicht einzusehen, warum ein normaler Industriearbeiter das nicht nehmen sollte. Wenn er dann schneller arbeitet, ja gut. Und wenn jemand nicht bereit ist dazu, dann kriegt er halt den Job nicht. Also es geht dann ganz schnell in einen Bereich, wo es 1984 ähnelt, da gibt es ja auch so eine Substanz, und wo es dann ganz offensichtlich in Richtung Zwang geht.
Ich hänge auch immer noch an dieser Aussage der Befürworter, es sei unter Umständen moralisch geboten, weil Also Moral ist ja ein Riesenthema, was wir hier sicherlich nicht annähernd erschöpfen können. Aber
das wird ein 10-Stunden-Podcast. Ich meine, wir sind ja je nachdem, was wir jetzt...
Ich lade mal meinen befreundeten Philosophen ein. Aber zur Moral gibt es ja verschiedene Auffassungen. Das, was diese Befürworter da schildern, ist ja eine total utilitaristische Auffassung von Moral, oder? Also weil es mehr Leuten nützt, wenn der Chirurg länger arbeitet, muss man es so machen. Aber das ist ja auch wirklich nicht die einzige... die einzige Herangehensweise an das Thema Moral. Kant wäre, glaube ich, ganz anderer Meinung.
Sage ich auch mal jetzt irgendwo eine Einschätzung, die wenig von Empathie und ich sage auch mal Lebenserfahrung getragen wird, dass der Neurochirurg vielleicht nach 17 Uhr dann irgendwann mal auch eine Frau kennenlernen könnte und eine Familie gründet. Fällt dabei ja auch völlig unter den Tisch, oder?
Das hätte er sich ja mal überlegen können, bevor er diese Ausbildung gemacht hat.
Ja, ich finde auch, das Schwierige ist, man kommt ja gar nicht mehr zu so einem richtigen Schlusspunkt, oder? Weil wer sollte es dann letztendlich nicht nehmen? Klar, ist vielleicht Neurochirurgie ein anderes Level als eben, weiß ich nicht, als angestellte Person oder so, aber trotzdem wird es ja irgendwie da so eine Grenze zu ziehen, ist ja ganz schwierig. Das macht gleich so ein Endzeit-Szenario vor mir auf.
Wäre quasi jeder so eine Welt, in der jeder mehr von allem macht, oder?
Ja, ich finde es auch.
Ja, genau.
Es gibt ja auch den Film Gattaca, in dem es ja verpflichtend ist, dass man seine Kinder genetisch manipulieren lässt, damit die alle gut funktionieren und unmanipulierte Kinder ja quasi verboten sind und sich verstecken müssen. Vielleicht hat man den ja auch mal gesehen, das ist ja ein ähnliches Szenario, nur mit einem anderen Instrument.
Ja. Ich glaube, wir waren noch nie so philosophisch und ethisch wie heute.
Jetzt würde mich
aber
brennend...
Auch nicht mehr, was die Frage war.
Doch, ich weiß es noch. Mich würde jetzt nämlich brennend interessieren, was sagen denn jetzt die Gegner vom Hirndoping dazu? Ich glaube, dazu sind wir jetzt noch gar nicht so richtig vorgedrungen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen überlegt, was uns daran aufstößt.
Gut, also
was sagst du, was
wenn
sagen
man
die Gegner?
An diese Argumente von vorher anknüpft, dann ist es eben letztlich ein Argument gegen die Freiheit des Individuums. Mhm. Einerseits ist es natürlich eins für die Freiheit, weil man machen kann, was man will. Ne? Also der Staat sollte sowas nicht verbieten, sagen die ja auch immer. Aber es geht dann ganz schnell in Richtung Zwang und dann hat es eben nichts mehr mit Freiheit zu tun. Dann ist halt auch, also was glaube ich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass das Ganze auch eine Zeitströmung ist. Ne? Dieses Utilitaristische, was du vorher erwähnt hast, ist schon eine Zeitströmung. So zu meiner Zeit, bin jetzt schon ein bisschen älter als die sonst hier Anwesenden, war so der allgemeine Drogengebrauch eher dazu, sich zu entspannen, so in 60er, 70ern das Bewusstsein zu erweitern oder dann halt wilde Partys zu feiern mit Ecstasy, so in Ecstasy-Zeiten, so 80er, 90er. Und gut, das gibt es alles heute auch noch, aber die Leute sind schon auch bereit, eben Drogen zu nehmen, um besser leisten zu können. Mhm. Und also es hat was mit so einem erhöhten Leistungsanspruch zu tun, der durchaus nicht nur von außen kommt, sondern auch von innen kommt, dass die Leute wirklich wollen offensichtlich. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man vielleicht so eigene Grenzen auch gar nicht mehr akzeptiert. Also ich sage immer, als Hobby-Radfahrer wird man auch nicht die Tour de France gewinnen, wenn man noch so dopt. Weiß nicht, vielleicht bist du anderer Meinung.
Ich habe es nicht ausprobiert, ehrlich gesagt.
Genau. Was du jetzt sagen? Aber und genauso ist es halt, dass auch manche Menschen vielleicht nicht dazu geeignet sind, jetzt unbedingt Abitur zu machen oder irgendein anspruchsvolles Studium durchzuziehen. Und vielleicht gäbe es auch andere Lebenswege, die für das Individuum dann vielleicht viel erfüllender wären, als jetzt unbedingt immer sich die Kante zu geben und das Maximum rauszuholen und wenn das Maximum halt nicht geht, dann noch chemisch nachzuhelfen. Und ich glaube, dass es eine Zeitströmung ist, es wird möglicherweise auch wieder vorbeigehen, aber es ist schon bedenklich auch. Und ich glaube, das wird auch viel jetzt im Studienbereich auch viel dadurch verursacht, dass das Studium sehr verschult ist. Also so der schon zitierten meiner Zeit, war es so, dass man halt zum Medizinstudium einfach auch gar nicht kommen konnte und irgendwie mal ein bisschen zu Hause lernen konnte, aber im Wesentlichen war es egal, wie lange man studiert hat und wo man war. Heutzutage gibt es ja überall Anwesenheitslisten, ständige Testate und einen viel, viel höheren Leistungsdruck. Dann gibt es Bologna-System, es gibt viel mehr Verschulung von dem Ganzen, viel mehr Prüfungen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo man gucken muss. Und man sollte vielleicht auch so Ansprüche gesellschaftlich ändern und die Leute nicht so konform machen zu allen Ansprüchen, kostet es, was es wolle. Und da müssen aber auch die einzelnen Leute mitziehen und sich nicht so anpassen an äußere Gegebenheiten, dass ihnen letztlich ihre Gesundheit oder auch ja, ethische Erwägungen komplett egal sein sind. Hauptsache, sie erreichen was. Ne? Dieses Erreichen geht halt manchmal auch nicht.
Es ist ja echt ein total gesellschaftlich komplexes Thema, weil ich auch überlege, du sagst einerseits, manchmal scheint es von der Person auszugehen, dann wiederum gibt es aber diesen Druck in der Gesellschaft. Da gibt es ja, auch wenn das jetzt auch wieder spekulativ ist, ja wahrscheinlich eine wahnsinnige Wechselwirkung. Das lässt sich ja kaum trennen.
Mhm,
was ist jetzt eigentlich mein Wille, die Grenzen zu überschreiten?
Ja.
Genau, und inwiefern wurde ich da aber auch geprägt von der Gesellschaft? Das ist echt ganz schön heftig.
Ja, ich bin auch beeindruckt. Ja. Wir sind jetzt echt in den Kern vorgestoßen.
Also wenn Arbeits- und Studienbedingungen eben so anstrengend sind, dass man das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr, dann ist halt schon die Frage, ob man nicht diese Arbeits- und Studienbedingungen ändern muss, gesellschaftlich ändern muss, oder ob man sich dem Ganzen vielleicht nicht so aussetzen möchte als Individuum, oder ob man alles unternimmt, um diesen Anforderungen dann dann gerecht zu werden. Das ist sicherlich auch eine individuelle Entscheidung, aber es ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung, ne, was man da machen möchte.
Ich glaube, das sowohl als auch ist ganz wichtig. Es haben ja viele Themen berührt, glaube ich, die wir gar nicht abschließend klären können, weil die einfach auch nicht abschließend zu klären sind. Ich würde vielleicht trotzdem gerne mal einen Strich unter die philosophisch-ethische Komponente machen.
Vielleicht
oder?
Eine Sache noch, weil du hattest gesagt, was spricht eigentlich dagegen, es zu tun? Also auf was ich gerne noch mal ein klein bisschen rumreiten würde, wäre diese Analogie zum Doping, also zum Sportdoping. Also Sportdoping ist allgemein gesellschaftlich geächtet, weil es eben unoffen ist, weil es im Geheimen geschieht, weil es verheimlicht wird. Und das ist schon im Wesentlichen auch so, wie Hirndoping verwendet wird. Also kein Schüler wird hingehen und seinem Lehrer sagen, oh, ich habe heute mal eine Ritalin eingeworfen und schreibe jetzt die Arbeit, das ist doch toll, ich werde jetzt wahrscheinlich besser sein. Ne? Also das ist schon deshalb unethisch, weil es eben nicht offen ist. Ne? Auch da gibt es Gegenargumente dazu von Befürwortern des Hirndopings, weil sie sagen, okay, dann macht man es halt offen. Also quasi so der Ritalinspender vorm Klassenzimmer im übertragenen Sinn. Was ist denn da jetzt unethisch dran, wenn jemand ein Ritalin einnimmt? Ist es doch viel unethischer, wenn zum Beispiel kinderreicher Eltern unendlich viel Nachhilfe bekommen oder auf teure Elite-Internate gehen, um besser zu werden? Das ist doch Was ist da moralischer dran, wenn Geld bestimmt, ob man gut ist oder nicht? Also, wie ihr seht, es gibt zu allem Pro- und Kontra-Argumente und letztlich ist es schon eine individuelle Entscheidung, ob man es macht. Deshalb bin ich auch sehr dagegen, Hirndoping einfach zu verbieten. Also Prohibition, also Verbieten von einzelnen Stoffen war noch nie besonders erfolgreich. Was man an Cannabis sieht, was man 30er Jahren an Alkohol ganz deutlich gesehen hat, sondern es ist eine gesellschaftliche Diskussion, es ist aber auch eine individuelle Erwägung, ob man es macht oder nicht.
Weil man sagen muss, sich Medikinet aus dem Darknet zu bestellen, ist ja sogar verboten.
Ja klar, es ist auch verboten, meiner Ansicht nach ist es schon verboten, Medikinet auf dem Schulhof zu kaufen.
Auch. Ja, das auch.
Es ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, das ist klar, denke ich, rechtlich geregelt.
Ja klar.
Okay, zum Abschluss der philosophischen Diskussion. Das heißt also, man muss sich tatsächlich selber bei dem Thema aufgeklärt machen und sich überlegen, in welcher Welt man auch leben möchte, oder? Und wie man die selber auch mitgestalten will.
Ja. So, Sebastian.
Jetzt bist du dann.
Wunderbar, danke. wenn ich jetzt so ein Mensch bin, ja, der das Bedürfnis hat nach Neurodoping, ja, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit. Gibt es denn alternative Hilfsangebote, die du da vorschlagen könntest, dass ich nicht zu einer Pille greifen muss?
Gut, wenn wir jetzt mal bei Prüfungssituationen bleiben, was irgendwie leichter zu handhaben ist. Also wenn man sich entschieden hat, dass man ein Studium wirklich zu Ende machen will, wo man vielleicht wirklich Schwierigkeiten hat, ist mal als Voraussetzung, das auch nochmal kritisch zu hinterfragen, dann spielt zum Beispiel der Schlaf eine ganz große Rolle, also dass man einigermaßen geregelt schläft, dass man sich strukturiert beim Lernen, dass man, es gibt ja jetzt für diese ganzen Medizinprüfungen diese 100-Tage-Programme, die sind da wirklich perfekt dazu, sich das vorher einzuteilen und in Gruppen zu lernen, das möglichst praxisnah zu machen, also dass eben auch Motivation und Aufmerksamkeit dabei ist, seinen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass man jetzt nicht ständig abgelenkt wird. Natürlich kann niemand lernen, wenn jetzt das Handy da die ganze Zeit daneben irgendwelche Nachrichten von sich gibt. Das sind halt so die üblichen und offensichtlichen Dinge, wie man halt lernen sollte.
Gibt es auch Situationen, wo du der Meinung bist, dass Psychotherapie angezeigt wäre?
Bei allem, was jetzt auch negativ über Methylphenidat gesagt wurde, ist, ich glaube, es ist mir auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass es natürlich Menschen gibt, die ein ADHS haben und die deshalb weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und das ist auch gar nicht selten. Und ADHS hört auch nicht im 18. Lebensjahr auf, wie in einer vorherigen Folge dieses Podcasts schon beschrieben wurde. Und solche Leute sollten auch medikamentös behandelt werden, natürlich. Jetzt so Psychotherapie im eigentlichen Sinn, denke ich, ist da nicht sinnvoll bei sowas, aber sowas wie Coaching gibt es natürlich. Oder alle Arten von Selbsthilfe, Manualen.
Gibt es denn, wenn man jetzt dann so, sagen wir mal, wenn die normalen strukturellen Hilfen nicht so geholfen haben und man eben doch zum Hirndoping greift, gibt es da so eine Situation, wo man auch sagt, das ist eine Situation, wo man wirklich auch dann psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe braucht? Gibt es so eine Art Notfall unter Hirndoping?
Würde ich mal nicht denken. Also ich habe noch nie einen gesehen. Mache hier ja auch Dienste in der Psychiatrie. Glaube nicht, dass es das gibt. Klar, es kann mal Leute geben, die zum Beispiel Ritalin extrem schlecht vertragen. Es soll auch mal Menschen geben, die da psychotisch drauf werden, klar. Aber so im Allgemeinen wird es das vermutlich nicht geben. Ne.
So, ich glaube, dass diese Folge sich perfekt eignet, um so eine richtige Diskussion zu starten im Internet.
Das stimmt.
Wir laden euch alle hiermit auch ausdrücklich ein, mit uns zu diskutieren.
Bin ich froh, dass du dich nicht eindrücklich ausgeladen hast.
Ich habe gerade überlegt, ob ich das gemacht habe. Nee. Klaus, wir fragen immer am Ende nach einem Fazit, beziehungsweise nach einer Sache, die dir als unserem Gast noch wichtig wäre, den Hörerinnen und Hörern da draußen mit auf den Weg zu geben zum Thema Neurodoping. Wenn eine Sache hängen bleibt heute, was soll das sein?
Soll das sein? Man soll es nicht tun.
Man soll es nicht tun, man soll sich gut überlegen.
Ja.
Wie man sich positioniert.
Wie man sich dazu positioniert.
Also nicht, man darf es nicht tun. Nicht, man fällt tot um, wenn man es tut. Aber man soll drüber nachdenken, ob man es wirklich tun will.
Spannendes Fazit. Ich glaube, die Inhalte dafür finden sich in der Diskussion wieder. Ne?
Richtig.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden sprechen können. Wir haben das jetzt ja auch, ich glaube, aus Zeitgründen. Sebastian hat hier noch eine Verabredung.
Darum relativ geht es nicht.
Ja, auch unsere.
Ja, der wippelt hier die ganze Zeit auf seinem Stuhl rum. Ja, ist ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was er vorhat.
Genau, deswegen mussten wir das jetzt auch relativ abrupt einpacken. Man hätte noch stundenlang diskutieren können. Nein, nicht nur wegen Sebastian. Jetzt fühlt er sich falsch verstanden.
Ich glaube, muss ich eigentlich
ich habe keine Vorstellung. Mein Zeitgefühl sagt mir, es ist Zeit. Wir konnten das sicher nicht in aller Ausführlichkeit zu Ende
diskutieren. Aber Sebastian würde, glaube ich, das so formulieren, wenn ihr einen closer look wünscht, könnt ihr uns das aber gerne mitteilen und dann können wir ja nochmal hier zusammenkommen
dann
und weiter diskutieren.
Closer look, genau.
Closer look, mehr in touch und noch mehr Diskussion.
Ja.
Sollen wir sonst noch was sagen?
A Klaus look.
Ich war
Klauser look.
Also ich war fast kurz überfordert mit der Diskussionssituation, weil ich hatte das Gefühl, wir sind so eine Polit-Talkshow. Das hatte ich vorher noch gar nicht. Das hatten wir noch nie, glaube ich.
Das war doch mal ein interessantes Thema.
Ja, das ist ein Novum, oder?
Ausnahmsweise.
Zum ersten Mal nach 34 Folgen.
Sehr schön, sehr schön. Ja.
Nö, ich glaube, es passt, oder?
Mhm. Wir hoffen, das hat euch gefallen.
Ja, war mal was anderes. Spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Input, sehr lohnend.
Ja. Und ja, ansonsten hören wir uns in 2 Wochen, oder?
So sieht's aus.
Schön, dass ihr zugehört habt. Und einen guten Rutsch.
Kommt gut ins neue
Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Ciao.